Die heutige Lesung steht im Evangelium des Lukas, im Kapitel 18, die Verse 1 bis 14. Ich wiederhole, im Evangelium des Lukas, Kapitel 18, die Verse 1 bis 14. Und ich lese aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Hartnäckig beten. Durch folgendes Gleichnis machte er ihnen deutlich, dass sie immer beten sollten, ohne sich entmutigen zu lassen. In einer Stadt lebte ein Richter, sagte er. Der achtete weder Gott noch die Menschen. In derselben Stadt lebte auch eine Witwe, die immer wieder zu ihm kam und ihn aufforderte, ihr zum Recht gegen jemanden zu verhelfen, der ihr Unrecht getan hatte. Lange Zeit wollte der Richter nicht, doch schließlich sagte er sich: Ich mache mir zwar nichts aus Gott, und was die Menschen denken, ist mir egal, doch diese aufdringliche Witwe wird mir lästig. Ich muss ihr zum Recht verhelfen, sonst wird sie am Ende noch handgreiflich. Der Herr fuhr fort: Habt ihr gehört, was dieser Richter sagt, dem es ja gar nicht um Gerechtigkeit geht? Sollte Gott dann nicht erst recht seinen Auserwählten zu ihrem Recht verhelfen, die Tag und Nacht zu ihm rufen? Wird er sie etwa lange warten lassen? Ich sage euch, er wird dafür sorgen, dass sie schnell zu ihrem Recht kommen. Aber wird der Menschensohn wohl solch einen Glauben auf der Erde finden, wenn er kommt? Dann wandte sich Jesus einigen Leuten zu, die voller Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen gerecht zu sein und deshalb für die anderen nur Verachtung übrig hatten. Er erzählte ihnen folgendes Gleichnis: Zwei Männer, ein Pharisäer und ein Zolleinnehmer, gingen zum Gebet in den Tempel. Der Pharisäer stellte sich hin und betete für sich: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen, all diese Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder wie dieser Zolleinnehmer dort. Ich faste zweimal in der Woche und spende den zehnten Teil von all meinen Einkünften. Der Zolleinnehmer jedoch blieb weit entfernt stehen und wagte nicht einmal zum Himmel aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte: Gott sei mir gnädig, ich bin ein Sünder. Ich sage euch, dieser Mann wurde von Gott für unschuldig erklärt, der andere nicht. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird von Gott erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, wird von Gott erhöht werden. Worte des lebendigen Gottes.
Lass uns beten. Lieber Jesus, wir möchten, dass, wenn du zurückkommst, du findest unter uns Glauben. Und so bitten wir dich, dass du durch deinen Heiligen Geist in uns heute so wirkst, dass du Glauben erweckst, dass du unseren Glauben stärkst und wachsen lässt. Wir bitten dich, dass dein Heiliger Geist unsere Augen öffnet für deine Wahrheit und für das, was es für unser Leben bedeutet. In deinem Namen. Amen. Ja, ich bin in der Luther-Version, ist es eigentlich ähnlich wie die in diesen Church-Gemeinde-Bibeln. Wenn ihr das habt, das ist fast gleich wie das, was ich benutze jetzt. Aber es war interessant, eine andere Version zu hören, zum Nachdenken und so weiter. Aus irgendwelchem Grund ist eine Szene bei mir stecken geblieben, die ich vor etwa 40 Jahren, glaube ich, im TV gesehen habe. Es war so eine Komödie, also mehrere Skizzen. Und in einer dieser Skizzen kam ein cooler Typ von Pfarrer vor. Ganz modern und trendy. Und er wird gefragt, was er vom Leiden in der Welt hält. Und seine erste Reaktion war so in die Richtung, ach, that old chestnut, ach, diese alte Nummer. Dann kam ein langes Schweigen, als ob er tief darüber nachdachte. Die Zuschauer waren gespannt. Wir erwarteten eine profunde und weise Aussage, die gerade zur Geburt kommt. Und dann sagte er ganz salopp, I couldn't give a toss actually. Es ist mir eigentlich völlig wurscht. Vielleicht ist es bei mir stecken geblieben, weil er nicht nur sehr lustig gespielt wurde, sondern weil es auch etwas schockierend war. So soll ein Pfarrer nicht reden, egal wie cool und modern er sein will. Einem Mann Gottes soll es nie gleichgültig sein, wenn Menschen leiden. Er soll betroffen sein, dass es Leiden in der Welt gibt und nicht einfach, es ist mir völlig wurscht. Ähnlich schockierend für uns ist dieses Gleichnis beim ersten Durchlauf. Wie unpassend denken wir, dass einem Richter die Gerechtigkeit egal ist. Er klingt auch vielleicht etwas lustig, ein etwas schräger Vogel, dieser Richter. Aber wie kann es ihm als Richter gleichgültig sein, wenn ein Mensch so offenbar und so direkt unter seiner Nase an fehlender Gerechtigkeit leidet, wie bei dieser Witwe der Fall war? Das soll nicht sein. Das verletzt unseren Gerechtigkeitssinn. Und es wird noch schockierender, wenn wir darüber nachdenken, was mit diesem Gleichnis offenbar gemeint ist. Diese Richterfigur ist im Grunde die Gottfigur im Gleichnis. Er steht für Gott selbst. Und es klingt zunächst, als ob Gott auch so sein soll. Zweite Hälfte von 3. Schaffe mir Recht gegen meinen Widersacher. Und er wollte lange nicht. Beim weiteren Zuhören, beim zweiten Durchgang vielleicht, merkt man, dass der erste Eindruck etwas trügt. Um das Gleichnis richtig zu verstehen und zu deuten, muss man erst feststellen, wo Jesus einen Vergleich darstellen will und wo ein Gegensatz gemeint ist. Ich denke, diese zwei Worte sprechen für sich. Vergleich beinhaltet die Idee von Gleichsein. Zwei Dinge, die sind nebeneinander gestellt, um zu verdeutlichen, dass sie ähnlich sind. Das ist ein Vergleich. Ein Gegensatz beinhaltet die Idee von gegen. Zwei Dinge werden gegeneinander gestellt, weil sie schon anders sind. Und so ist es hier. Wir müssen genauer schauen, welche Dinge hier als Vergleich und welche als Gegensatz gemeint sind. So, wir fangen an mit einem Gegensatz. Der Richter soll einen Gegensatz zu Gott darbieten, also nicht ein Vergleich. Es wird beschrieben, wie er ist als Mensch, sozusagen seine Haltung. In der zweiten Hälfte von Vers 2. Ein Richter, der fürchtete sich nicht vor Gott und scheute sich vor keinem Menschen. Das Letzte ist an sich keine schlechte Qualität für einen Richter. Ein neutraler Richter soll sich vor keinem Mensch scheuen, sondern alle Menschen gleich behandeln. Aber in diesem Sinn ist es hier nicht gemeint, dass er unparteiisch und furchtlos und neutral ist. Er handelt eher nach dem Motto, das wir schon gehört haben, es ist mir völlig wurscht, ob Gerechtigkeit gibt oder nicht. So ist er und es wird beschrieben, was er tut, wie er aus dieser Haltung eigentlich agiert. Oder genau gesagt, es wird beschrieben, was er nicht tut. Es war aber eine Witwe in derselben Stadt, die kam immer wieder zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegen meinen Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber dachte er bei sich selbst, wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte, noch vor keinem Menschen scheue, will ich doch diese Witwe und so weiter helfen. Er vernachlässigt seine Verantwortung am Anfang. Er ignoriert über lange Zeit die arme, hilflose Witwe. Durch Untätigkeit lässt er Unrecht walten. Es ist ihm alles wurscht. Und ich denke, für die meisten von uns, wenn wir hören von solcher Ungerechtigkeit, wenn wir hören von Menschen, die so schlecht behandelt werden und benachteiligt werden, dann sind wir erzürnt über die Haltung und Benehmen derjenigen, gerade von denjenigen, die eigentlich da sind, um Gerechtigkeit aufrechtzuerhalten. Aber dann kommt die große Wende. Er sorgt doch für Gerechtigkeit für die Witwe. Und warum? Was sind seine Beweggründe? Danach aber dachte er bei sich selbst, wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte, noch vor keinem Menschen scheue, will ich doch diese Witwe, weil sie mir so viel Mühe macht, Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt komme und mir ins Gesicht schlage. Ich glaube, das ist nicht die beste Übersetzung hier. In den englischen Versionen ist es eher im übertragenen Sinn genommen, dass sie ihn schlecht behandelt sozusagen. Nicht unbedingt, dass sie ihm ins Gesicht schlage, aber der Sinn ist ähnlich. Es ist nicht, dass ihm Gerechtigkeit plötzlich wichtig ist. Er will einfach seine Ruhe. Er will nicht mehr von dieser Frau belästigt werden. So, wir hören ein bisschen, wie er ist, was er tut oder was er nicht tut und warum er es doch tut. In jedem diesen Bereich ist er anders als Gott, seine Haltung, sein Tun, seine Motivation. Nun, das wird nicht ausdrücklich gesagt, dass es hier um einen Gegensatz handelt. Aber ich denke, es ist in die Worte Jesu impliziert. Also Jesu gibt seine Erklärung zu diesem Gleichnis. 6, da sprach der Herr zu den Jungen, hört, was der ungerechte Richter sagt. Sollte Gott nicht auch Recht schaffen, seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, und sollte er bei ihnen lange warten? Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Also zu diesen rhetorischen Frage ist die Antwort nein. Sollten sie bei ihm lange warten, sollte Gott nicht auch Recht schaffen? In der Hinsicht ja. Aber das ist diese rhetorische Frage. Und klar ist, was gemeint ist. Und im letzten Satz, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Gott ist anders. Es ist ein Gegensatz, nicht ein Vergleich. Und woran liegt dieser Gegensatz grundsätzlich? Anders als die Witwe haben wir, weil wir sind auch Nachfolger von Jesus Christus, haben wir einen rechtschaffenen Richter. So könnte man den Richter hier im Gleichnis nicht beschreiben. Er ist ganz anders als rechtschaffend. Rechtschaffen. Und da er Gott rechtschaffen ist, sorgt er für Gerechtigkeit. Man kann Gott in der Hinsicht vertrauen. So, wir können, ich glaube, das habe ich so, ich habe darauf hingewiesen, Es ist nicht nur, dass wir einen rechtschaffenen Richter haben, wir haben auch einen rechtschaffenden Richter, Gott selbst. Vers 8. Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen, in Kürze. Aber diese letzten zwei Worte bereiten für manche Schwierigkeiten. In Kürze. Das klingt wie ein Versprechen, dass wenn wir wie diese Frau ohne nachzulassen beten, wir unbedingt in kürzester Zeit alles erhalten werden, worum wir bitten. Das wäre schön, aber das ist weit weg von unserer Erfahrung. Es ist weit weg von der Erfahrung der Christen, der Kirche, seitdem Jesus in den Himmel zurückgekehrt ist und während dieser Zeit, wo wir warten auf seine Rückkehr. Man denkt nur an verfolgte Christen überall in der Welt, die oft jahrelang schlecht behandelt werden, jahrzehntelang schlecht behandelt werden. Für sie wird kein Recht in Kürze geschaffen. Dann fragen wir uns, hat Jesus dann wirklich sein Versprechen hier nicht eingehalten? Nun, diese Redewendung in Kürze kann auf Deutsch, aber auch auf Griechisch, auf dem ursprünglichen Sprache, zwei Bedeutungen haben. Es lässt zwei Bedeutungen zu. In Kürze kann bedeuten bald, nach kurzer Zeit, oder schnell. Und ich denke, Jesus hat wohl am wahrscheinlichsten diesen zweiten Sinn im Kopf gehabt. Wenn die Zeit dafür kommt, dann wird Gott als Richter sehr rasch für Gerechtigkeit sorgen. Aber es kann sein, dass wir in Fragen der Zeit warten müssen. Und das stimmt gewissermaßen überein mit dem Kontext hier, weil in der vorherigen Abschnitt hat er seinen Jüngern darauf gewarnt, dass es dauern wird, bis er zurückkommt und so weiter, und dass sie immer bereit sein sollten und so weiter. Zum Beispiel, dass sie es wird die Zeit kommen, in der ihr begehren werdet, zu sehen einen der Tage des Menschensohns und werdet ihn nicht sehen. Also er bereitet sie auch für eine Situation, wo die Gerechtigkeit nicht immer sofort eintritt, wo sie beten. Also bei dieser ersten Figur handelt es sich um einen Gegensatz. Wie ist es dann mit der zweiten Figur in der Geschichte? Und ich meine hier eigentlich nicht die Witwe. Wir kommen später zu ihr. Es gibt eine andere Figur im Gleichnis. Eine Figur, die nicht direkt auf der Bühne auftaucht, sondern der hinter den Kulissen agiert. Er ist derjenige, der für die Handlung hier verantwortlich ist. Er ist derjenige, der das Ganze aufgelöst hat. Und ich meine diese Figur, die die Witwe erwähnt. Schaffe mir Recht gegen meinen Widersacher. Ihre Probleme sind dadurch ausgelöst worden, dass sie einen Widersacher hat, der darum bemüht ist, dass ihre Rechte nicht berücksichtigt und nicht eingehalten werden. Nun, wir wissen nicht genau, welche Rechte vorenthalten wurden. Manche denken, es könnte um einen Erbschaftsstreit gehen, aber wir wissen nicht, welche Gesetze widersprochen wurden. Aber der Verlust ist gravierend genug, dass die Witwe fast verzweifelt wird und deswegen den Richter so bedrängt und belästigt, bis er endlich einlenkt und für Gerechtigkeit sorgt. Also in diesem Fall gibt es keinen Gegensatz, sondern einen Vergleich zwischen dem, der die Witwe im Wege steht, und dem, der bei den Zuhörern im Wege stehen wird. Denn wir können davon ausgehen, dass wir heute zu dieser Gruppe gehören, wie die Witwe. Wir sind in diesem Vergleich enthalten und vertreten durch die Witwe. Denn alle, die Jesus nachfolgen, haben dieselbe Erfahrung von einem Widersacher. Hör mal zwei Verse an. 1. Petrus 5, 8. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Und 1. Timotheus 5, 14. So will ich nun, dass die jüngeren Witwen heiraten, Kinder zur Welt bringen, den Haushalt führen, dem Widersacher keinen Anlass geben, zu schmähen. Das ist sozusagen die Beschreibung der christlichen Erfahrung zwischen den Zeiten, wo Jesus auf Erde war, und der Zeit, wo er wieder zurückkommt in Herrlichkeit. Wir haben einen Widersacher. Und sein Ziel ist es, uns möglichst alles zu berauben, was uns zusteht. Nur hier müssen wir ein bisschen vorsichtig vorgehen. Was steht uns zu und was steht uns nicht zu im geistlichen Bereich? Was können wir und sollten wir im Gebet einfordern als unsere Rechte, so wie diese Witwe? Und was nicht? Denn wir können nur im Gebet einfordern, was Gott uns versprochen hat. Nur das steht uns zu. Wir können zum Beispiel nicht vollkommene Harmonie, Sündlosigkeit, Erfolg, Reichtum, Wohlstand, Gesundheit einfordern. Das hat der Herr uns nicht versprochen für diese Zwischenzeit zwischen den Kommen Jesu. Aber wir können zum Beispiel einfordern, dass wir erleben, wie es ist, dass Jesus der gute Hirte ist, der uns immer zuhört, der bei uns ist, der mit uns wandelt durch den Tal, durch die schwierigen Zeiten und so weiter. Oder wie Paulus das zusammenfasst in Epheserbrief 1, 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Alle geistliche Segen können wir ohne weiteres einfordern, wo der Teufel versucht, unsere Frieden in Jesus Christus zu berauben, zum Beispiel. Und zwischen diesen zu unterscheiden, was uns zusteht und was nicht, ist grundsätzlich für Gebet. Und ein Beispiel wäre, als wir vor anderthalb Jahren für Bruni gebetet haben, kurz bevor sie in ein Koma versetzt wurde im Krankenhaus. Es war gerade bevor das ganze Shutdown, eigentlich während ich im Krankenhaus war mit Bruni und Nora gebetet haben, schließen sie alle Türen und keine Besucher dürften mehr rein. Es war Gottes Gnade, dass wir diese Chance hatten, mit ihr zu beten und sie zu salben. Und es hätte Gottes Wille sein können, Bruni zu sich zu holen. Ihre Erholung war nicht versprochen. Stand uns nicht zu, das zu fordern als ein Recht. Aber man kann in solchen Situationen so beten, grob: Wenn diese Krankheit von Widersacher kommt, lehnen wir sie ab und fordern im Namen Jesu den Schutz vor dem Werk Satans, den Jesus am Kreuz gewonnen hat. Er hat den Sieg gewonnen. Und wenn in einer bestimmten Situation das Werk Satans ist, dann können wir den Sieg Jesu anfordern. Da haben wir Anrechte sozusagen. Wo auch immer der Widersacher seine Finger im Spiel hat und uns das beraubt, was Gott für uns vorhat, da können wir unsere Rechte im Gebet anfordern. Und deswegen würde ich sagen, wenn du unsicher bist, was genau hier abläuft, dann ist es okay zu beten mit wenn. Die Gefahr ist, dass wir ein bisschen zu passiv sind und wir beten einfach, Herr, dein Wille geschehe. Und das ist schon grundsätzlich für Gebet, dass wir wollen, dass Gottes Wille geschieht. Aber wir können auch aktiver werden und unsere Rechte einfordern, wenn wir denken, die sind hier vom Widersacher, vom Teufel beraubt worden. Also wir sollten ebenso dringlich und entschlossen gegen ihn, gegen unseren Widersacher vorgehen, wie die Witwe es hier macht. Und so kommen wir zu dieser dritten Person, die zweite, die auf der Bühne ist, sozusagen diese Witwe. Geht es hier um einen Vergleich oder um einen Gegensatz? Ist sie uns gleich, sind wir wie diese Witwe? Oder ist sie uns entgegengesetzt, ist sie anders als wir? Was ist hier gemeint? Na, du denkst vielleicht, klar, natürlich ist sie wie wir. Sie verkörpert den Christ, der vom Satan angegriffen wird und zu Gott im Gebet flieht. Selbstverständlich könnte jede von uns in dieser Situation sein. Selbstverständlich ist das ein Vergleich, aber nicht so schnell. Sonst überspringen wir den springenden Punkt. Ob es ein Vergleich ist oder ein Gegensatz ist, liegt an uns. Wir haben die Wahl. Wir können im Gebet nachlassen. Das gibt es leider. Dann sind wir in unserem Tun ein krasser Gegensatz zu dieser Witwe. Die kam immer wieder zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegen meinen Widersacher. Das kann in guten Zeiten leicht geschehen. Der Widersacher hält sich versteckt. Wir spüren den Druck nicht. Wir merken nicht, wo er aktiv ist. Und so lassen wir nach im Gebet. Obwohl er immer noch da ist, immer noch aktiv ist. Die guten Zeiten sind manchmal gefährliche Zeiten. Aber es kann auch in schlechten Zeiten geschehen. Die Tätigkeit des Widersachers ist klar vor unseren Augen. Wir wissen, dass er uns daran verhindert, das zu erleben und das zu genießen, das uns zusteht, das Gott für uns vorhat. Aber wir werden müde, vielleicht entmutigt und enttäuscht. Vielleicht so ein bisschen abgeschliffen durch das Leben. Und so geben wir halbwegs auf und wir lassen im Gebet nach. Es kann in guten und in schlechten Zeiten passieren. Wir können im Gebet nachlassen oder wir entscheiden anders. Statt nachzulassen im Gebet, geben wir Gas. Wir lassen Gott nicht in Ruhe, um beim Bild der Witwe zu bleiben. Wir setzen unseren Glauben ein, und zwar aktiv. Vielleicht könnte man sagen, wir dürfen Gott respektvoll belästigen, ehrenvoll belästigen. Dieses Ausharren und nicht nachlassen im Gebet ist der klare Beweis dafür, dass wir tatsächlich im Glauben stehen und es nicht nur vormachen. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, wird er dann Glauben finden auf Erden? Vers 8. Also wir haben die Wahl, im Gebet nachlassen oder im Gebet Gas geben. Das gilt eigentlich nicht nur für unser Durchhalten im Gebet, sondern auch für unsere ganze Haltung Gott gegenüber. Und hier beziehe ich mich sehr kurz auf das zweite Gleichnis in der Lesung. Keine Sorge, ich will es nicht gründlich behandeln. Ich will nur, dass wir merken, dass wir hier auch vor einer Wahl stehen. Beten wir gleich wie der Pharisäer? Im Grunde ist der Pfarrer oder Geistliche. Beten wir wie ihn oder kommen wir vor Gott mit dieser Haltung? Er stand und betete bei sich selbst so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute. Oder beten wir im Gegensatz zu ihm wie der Zöllner: Gott, sei mir Sünde gnädig. Ihre Gebete offenbaren, was in ihren Herzen vorgeht, so wie unsere Gebete offenbaren, was in unseren Herzen vorgeht. Was für eine Haltung haben wir? Haben wir eine überhörte Meinung von uns selbst oder eine echte Einschätzung von uns selbst? Oder man könnte sagen, oder zwei herausfordernde Fragen stellen: Mit welcher Haltung beten wir? Beten wir pharisäisch oder zöllnisch? Und mit welcher Dringlichkeit beten wir? Wie die Witwe oder eben anders als sie? Und wenn wir immer mehr so wie diese Witwe beten, dann hat das Gleichnis sein Ziel erreicht. Beziehungsweise Jesus hat sein Ziel in uns durch das Gleichnis erreicht. Lukas erzählt uns, was das Ziel ist in Vers 1. Er sagte ihnen aber ein Gleichnis davon, dass man allezeit beten und nicht nachlassen sollte. Also wir haben die Wahl, Vergleich oder Gegensatz in beiden Gleichnissen. Was findet Jesus zurzeit unter uns? Was würde er finden, wenn er jetzt zurückkommen würde? Wir haben die Wahl. Wenn der Menschensohn kommen wird, wird er dann Glauben finden auf Erden? Lasst uns beten. Herr Jesus, wir bitten dich, dass du uns hilfst, gleich wie diese Witwe zu sein im Gebet und das einzufordern, was uns zusteht. Gib uns Unterscheidungsweisheit zu erkennen, wo der Widersacher seine Finger im Spiel hat und wo wir gegen ihn beten sollten und das in Anspruch nehmen, was Jesus für uns gewonnen hat. Und wir bitten dich, dass du uns davor bewahrst, zu passiv im Gebet zu sein und der Widersache zu erlauben, zu viel von uns zu nehmen, was uns zusteht. Und wir bitten dich auch, dass du uns davor bewahrst, mehr einzufordern, als du eigentlich versprochen hast und falsche Erwartungen zu erwecken. Wir bitten dich, hilfe du uns, richtig einzuschätzen, wo der Widersacher am Spiel ist und wie wir uns gegen ihn wehren können. Und danke, Jesus, dass du am Kreuz den Sieg errungen hast. Wir danken dir in deinem Namen. Amen.